Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA.
Ich glaube auch, dass die Rahmenbedingungen hier in der OSPA das möglich machen. Also hier ist es eben so, dass man viel auf die eigenen Leute hört, viel auf die Mitarbeiter hört und viel möglich macht, solange man sich engagiert. Und das ist bestimmt auch etwas, was ich von meinem Vater mitbekommen habe, weil für den war klar, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Weil er war nicht nur selbstständig, sondern alleine, aus Überzeugung, weil er eben auch sagte, ich will dann auch für mich selbstbestimmt agieren. Und das habe ich dann da schon mit ihm gemerkt. Also so, was er nicht selbst gemacht hat, was wir beide nicht zusammen gemacht haben, hat dann auch keiner gemacht. Und das Motto war, mehr geht nicht, gibt's nicht. Das hat sich für mich dann auch so durchgezogen. Deswegen versuche ich so vielen Dingen auf den Grund zu gehen, also zu hinterfragen, warum ist das denn jetzt so? Und ich glaube, das macht mich schon noch aus, dass so eine gewisse Neugier für die Hintergründe da ist und man den Dingen auf den Grund geht, sie versucht genau zu analysieren, um dann rauszufinden, kann man es vielleicht nicht doch noch besser machen? Geht es nicht doch noch ein bisschen einfacher?
Geht nicht, gibt's nicht. So lautet das Motto von Carsten Panwitt. Der Vorstand der Ostseesparkasse packte in seinem Leben immer die Dinge an und versuchte, den Problemen auf den Grund zu gehen. Mit diesem Ehrgeiz, dieser Neugier und authentischen Art stieg der gebürtige Bützower vom Auszubildenden bis zum Vorstandsmitglied der größten Bank in Mecklenburg-Vorpommern auf. Ein Macher, der versucht, die Region Rostock finanziell und wirtschaftlich voranzubringen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 81. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe diesmal Carsten Panwitt getroffen. Der OSPA-Vorstand empfing mich in der Zentrale der Sparkasse am Rostocker Vögenteich. Auf der Führungsetage fiel mein erster Blick sofort auf die vielen Fotos und Trikots vom HC Empor und den Rostock Seawolves. Ein Zeichen, dass sich die Bank seit Jahren für den Sport in der Region engagiert. Zunächst sprach ich mit Carsten Panwitt über seinen persönlichen Werdegang, seine Leidenschaft für den Handballsport, seine Anfänge bei der OSPA und seinen Aufstieg zum Vorstandsmitglied. Panwitt erklärte, wie sich das Bankgeschäft in den vergangenen Jahren verändert hat und warum sich die Sparkasse nicht nur einfach als Verwalter eines Kontos, sondern als Berater und Dienstleister seiner Kunden versteht. Zudem verriet er, wie die OSPA den Herausforderungen der Digitalisierung begegnet und wie er die schwierige Lage auf dem Zins- und Immobilienmarkt beurteilt. In diesem Zusammenhang sprachen wir natürlich auch über die geplanten großen Bauprojekte der OSPA, zum Beispiel am Rostocker Kesselborn, nebst geplanter Sportarena und über das geplante Warnow-Quartier. Seine Kernaussage: Es braucht starke Partner, die einen langen Atem haben. Aber Rostock hat diese Projekte verdient. Also, spannende Einblicke in die Zukunftspläne von Rostock, all das jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 81 mit Carsten Panwitt. Viel Spaß! Carsten Panwitt, heute im Wellenrauschen-Podcast Vorstand der OSPA, Ostseesparkasse Rostock. Bedanke mich erstmal für die Einladung und dass es geklappt hat und sag erstmal Moin.
Ja, Moin Moin. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns.
Wir haben eben schon ein bisschen im Vorgespräch geplaudert. So richtiger Podcast-Fan sind Sie noch nicht, aber das kann jetzt vielleicht noch kommen oder im Verlauf des heutigen Gesprächs, ja?
Ja, ich dachte, das verraten Sie nicht, aber jetzt bin ich geoutet. Bisher fehlt sozusagen die lange Anreise dafür. Ja. Oder sonstige Gelegenheiten, weil der Tag ist schon mit vielen Gesprächen vollgepackt, sodass ich selten eine Stunde mal Luft habe, wo man üblicherweise dann wahrscheinlich einen Podcast sich
anhört. Genau. Aber das kann ja vielleicht noch irgendwann mal kommen. Wir werden heute ein bisschen vielleicht wilden Galopp durch Ihr Leben, aber vielleicht auch durch die OSPA, kann man sagen. Ein paar Themen habe ich mir einfach überlegt, die vielleicht auch den Hörern auf der Seele brennen, über die wir vielleicht auch in Bezug auf aktuelle Themen und Tendenzen sprechen wollen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen als Einstieg die persönliche Frage. Sie haben ja auch, tollen Weg bislang genommen hier bei der OSPA. Jemand aus der Region schafft es sozusagen bis zum Vorstand. Ist Ihnen das so ein bisschen vielleicht eingeimpft worden? Vielleicht Ihr Vater war, glaube ich, selbstständig, musste auch immer viel tun, um was zu erreichen. Kam das vielleicht so ein gewisser Ehrgeiz auch schon in der Jugend und Kindheit?
Ja, also das bestimmt, aber vorweg, also ich glaube auch, dass die Rahmenbedingungen hier in der OSPA das möglich machen. Also hier ist es eben so, dass man viel auf die eigenen Leute hört, viel auf die Mitarbeiter hört und viel möglich macht, solange man sich engagiert. Und das ist bestimmt auch etwas, was ich von meinem Vater mitbekommen habe, weil für den war klar, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Weil er war nicht nur selbstständig, sondern alleine, aus Überzeugung, weil er eben auch sagte, ich will dann auch für mich selbstbestimmt agieren. Und das habe ich dann da schon mit ihm gemerkt. Also so, was er nicht selbst gemacht hat, was wir beide nicht zusammen gemacht haben, hat dann auch keiner gemacht. Und das Motto war, mehr geht nicht, gibt's nicht. Das hat sich für mich dann auch so durchgezogen. Deswegen versuche ich, so vielen Dingen auf den Grund zu gehen. Also zu hinterfragen, warum ist das denn jetzt so? Und ich glaube, das macht mich schon noch aus, dass so eine gewisse Neugier für die Hintergründe da ist und man den Dingen auf den Grund geht, sie versucht genau zu analysieren, um dann rauszufinden, kann man es vielleicht nicht doch noch besser machen? Geht es nicht doch noch ein bisschen einfacher? Und das habe ich sicherlich von meinem Vater mit übernommen.
Was hatte der, so eine Tischlerei, war das richtig?
Ist ein Tischlermeister und
Musstest du da auch mal mit anpacken? Oder?
Da habe ich gerne mit angepackt und für die vereinbarten Stundenlöhne aus heutiger Sicht natürlich viel zu niedrig. Papa, falls du zuhörst, ich habe dann auch was gut. Für die vereinbarten Stundenlöhne habe ich dann da auch gearbeitet und in den Ferien auch gearbeitet und auch meine eigenen Verantwortung dann bekommen. Also für was ich dann verantwortlich war, und das war dann auch so. Und das hat mich schon geprägt. Und eigentlich wollte ich auch immer irgendwas Handwerkliches machen, weil ich finde das irgendwie toll, weil man morgens in diese Werkstatt reinkommt, es duftet nach Holz und man arbeitet den ganzen Tag und vor allen Dingen, man sieht ja abends, was man geschafft hat. Also dann ist dann halt ein Fenster fertig oder eine Treppe oder was auch immer.
Genau. Und man kann es anfassen.
Man kann es anfassen, man weiß, was man gemacht hat. Wenn man kaputt ist, weiß man auch, warum man kaputt ist. Das hat mich immer fasziniert, deswegen ist das eigentlich auch ein Zufall, dass ich hier gelandet bin, weil ich wollte eher irgendwas Praktisches machen.
Ja, wäre dann vielleicht aus Carsten Panwitt nicht der OSPA-Vorstand, sondern der, Tischler oder Dachdecker oder irgendwas geworden, ja?
Also die Liebe zum Holz halte ich mir. Also wir haben dann irgendwann ein Haus gebaut, das ist auch komplett aus Holz. Und ansonsten ist es schon so, dass das ab und zu nochmal so juckt und reizt, dann auch nochmal irgendwie was selber zu machen,
ja. Apropos juckt und reizt, wir haben früher viel Sport getrieben, heute vielleicht auch noch, können wir auch noch drüber sprechen, sofern die Zeit da ist. Handball gespielt, ich glaube, dann kam eine Verletzung dazwischen, dass sie dann auch aufhören mussten. Rührt da auch so ein bisschen die Begeisterung für den Sport? Denn wenn ich mich so immer so auf die OSPA betrachte, aber es liegt natürlich vielleicht auch an meinem Beruf als Sportreporter, fällt schon sehr stark auf, dass sich die OSPA sehr stark engagiert für den Sport in der Region und das sportartübergreifend, auch in der Breite, sei es jetzt im Amateursport oder eben im Profisport. Ist da bei Ihnen persönlich auch so eine Affinität vorhanden?
Ja, also definitiv. Dazu muss ich sagen, dass wir tatsächlich viel mehr als nur Sport machen, aber Sport wird halt wahrgenommen und das ist auch schon das Rätsel zur Lösung. Viele Leute engagieren sich im Sport, sei es, sie machen selbst Sport. Wir haben ja in Rostock eine der höchsten Sportlerquoten, also gemessen an Vereinsmitgliedern in Sportvereinen deutschlandweit. Deswegen interessiert es auch so viel, ist im Fokus. Wir machen aber so viel im sozialen Bereich und kulturellen Bereich. Da muss ich auch zugeben, da habe ich viele Dinge durch meine Arbeit entdeckt, was hier alles so auch an schönen Dingen hier in Rostock und Umgebung passiert. Aber natürlich ist so, die Menschen interessiert es und deswegen interessieren wir uns auch für Sport und es kommen viele, viele Menschen beim Sport auch zusammen. Also ich finde auch diesen Teamgeist beim Sport, eben auch bei den ganzen Mannschaftssportarten schon sehr bezeichnend und deswegen ist das unser Thema, weil über 50% der Menschen in Rostock und Umgebung sind unsere Kunden und wir hören natürlich zu, was interessiert die und die gehen gerne mit uns gemeinsam zu SeaWolves, Empor, Hansa, was auch immer. Und wir haben wahnsinnig viele Zweitliga-, aber auch Erstliga-Vereine hier, aber eben auch viele, die sich selbst im Sport engagieren. Und deswegen sind wir da gern dabei und mit unseren Kunden gemeinsam dort gern unterwegs.
Ja, und auch Sponsor und aktiver Unterstützer. Also man kann ja schauen, wo man will. Ich selbst spiele so ein bisschen in Doberan Fußball. Ja. Da gab es ja natürlich auch immer eine sehr aktive Verbindung hin, also auch bis runter zum Kinder- und Jugendsport.
Ne? Ja, genau. Vor allen Dingen auch im Kinder- und Jugendbereich sehr, sehr wichtig, dass die Kinder an Sport herangeführt werden, dass man nicht nur das Handy eben als seine Freizeitbeschäftigung entdeckt, sondern eben auch über den Sport Gemeinsamkeit entdeckt, aber sich eben auch sportlich fordert. Und das finden wir gut, das unterstützen wir gern. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir uns hier erhalten sollten in der Region, dass wir so viele Vereine auch haben, so viele Sportler, die sich ja vor allen Dingen alle ehrenamtlich engagieren. Das machen ja alle freiwillig und alle mit viel Engagement und Herzblut, viel Leidenschaft oft bei den Spielen. Und das gehört ja doch dazu.
Jetzt haben wir so viele Tugenden schon genannt. Ehrgeiz, Teamgeist, Leidenschaft. Wie war das bei Ihnen persönlich dann, dieser Einstieg in Ihr Berufsleben? Sie haben gerade gesagt, ja, lieber, vielleicht hätte ich was handwerklich gemacht. Ja. Und dann ging es dann aber doch Richtung Banker, Sparkasse, wenn man so will. Ich habe auch schon mal im Vorfeld der Recherche ein bisschen, haben Sie schon mal bei Vorträgen was erzählt in Güstrow da seinerzeit. Es war so ein ganz klassischer Einstieg, kann man das so sagen, damals in Lage?
Ja, genau. Also ich bin natürlich über einen Sport, also ich habe Handball gespielt und abends beim Handball sagte dann jemand, natürlich war der Kassenwart und gleichzeitig in seinem Hauptberuf arbeitet er bei der Sparkasse. Mensch, wir haben noch ein paar Ausbildungsplätze, so bin ich dann zur OSPA gekommen. Und so ging es dann auch irgendwo dort weiter.
Ja, also was natürlich immer wieder auffällt, das haben wir am Anfang schon besprochen und das kam dort auch zur Sprache und das interessiert mich sehr, dass man, denke ich mal, wenn man so eine klassische Sparkassenlaufbahn, wenn man so sagen darf, hinlegen möchte, dass dafür immer so ein paar Grundvoraussetzungen nötig sind. Man muss vielleicht im Ausland mal gewesen sein oder am besten überall in verschiedenen großen, vielleicht mal in Frankfurt am besten gearbeitet haben oder irgendwo, ne? Und das war jetzt in dem Fall bei Ihnen nicht so der Fall und Sie sind immer sehr stark in der Region geblieben und verankert gewesen. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, es ist die Neugier, die ich vorhin schon so beschrieben habe. Ja. Ich bin mit dem festen Willen gekommen, nur die Ausbildung hier zu machen und danach zu studieren, weil ich wollte eigentlich irgendwas Technisches studieren. Hatte mich natürlich viel zu spät gekümmert und wollte dann so einen dualen Studiengang machen. Da habe ich dann nichts Adäquates mehr gefunden. Und dann habe ich halt gemerkt, ich bin halt doch sehr heimatverbunden und möchte hier in der Region bleiben. Und deswegen habe ich die Herausforderungen und die spannenden Themen halt hier immer in der Arbeit gefunden. Also ich habe auch nebenbei einen Börsenhändler-Ausbildung gemacht in Düsseldorf und bin dann halt immer nach Düsseldorf gefahren. Aber ich bin halt hier geblieben und ich durfte immer mich mit den Dingen, die mich interessieren, hier beschäftigen und mich in vielen Projekten engagieren und habe deswegen also in der OSPA, in der Sparkasse alles kennengelernt, ohne dass ich mich selber verändern musste. Also das ist, glaube ich, so der Schlüssel, also geografisch nicht verändern musste, dass ich hier alle Seiten der Bank kennengelernt habe, vom Kunden am Schalter bis hin zu Krediten und Wertpapieren, die wir weltweit anlegen und so weiter, habe ich alles selbst verantwortet. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis, dass es auch mehr spannend ist. Und es ist jeden Tag hier spannend, weil ich sage das auch mal allen neuen Mitarbeitern, wir stellen ja so 40, 50 Mitarbeiter auch neu ein pro Jahr. Und am ersten Arbeitstag sprechen wir als Vorstand auch kurz mit denen. Und ich sage denen immer, naja, bei uns dürfen sie auch immer mitgestalten. Das ist aber auch eine Verpflichtung. Wenn ihnen irgendwo was auffällt, was noch besser geht, dann dürfen sie das nicht nur sagen, sondern das sollen sie auch sagen. Und sie dürfen dann auch mitarbeiten, das besser zu machen. Und das hat mich auch geprägt, dass es ganz, ganz viele interessante Projekte da waren, wo man gesagt hat, Mensch, können wir das nicht auch? Können wir das nicht so machen? Und dann hat man einen Auftrag gekriegt und dann durfte man das selbst mitgestalten. Und deswegen habe ich so viele unterschiedliche Themen hier kennengelernt, dass auch die Karriere am Ende möglich war. Ja. Man muss nicht überall rumreisen. Man kann auch innerhalb innerhalb der Sparkasse Karriere machen und hier ganz, ganz viele interessante Tätigkeiten ausüben.
Wie schwierig war es dann manchmal, da vielleicht auch Widerstände zu brechen? Natürlich geht es nicht immer im Geradeausweg die Karriereleiter hinauf. Dann gibt es auch mal Konkurrenz, es gibt auch mal Ellbogen und ich könnte mir vorstellen, ja, je höher man steigt, dass es da auch immer schwieriger, schwieriger wird. Wie ist man da mit diesen Meilensteinen umgegangen und hat die sozusagen auch, gebrochen, hört sich so negativ an, überwunden?
Ja, das ist so, dass natürlich der eigene Azubi, ich habe ja hier gelernt und ich kenne natürlich auch noch einige Kollegen aus der Zeit, als ich hier Azubi war, der schwingt dann immer noch so mit und deswegen muss man immer ein Stück weit noch mehr Einsatz zeigen, noch mehr Wissen mitbringen, noch mehr sich engagieren als andere, das mag so sein, um diesen Widerstand zu überwinden sozusagen, das war doch gestern noch der Azubi, warum sagt er mir heute was? Ja. Aber ich habe halt ich glaube, das Geheimrezept ist da schon, authentisch zu bleiben. Also wenn man einfach immer so ist, wie man auch immer war und auch so bleibt, wie man ist, dass die Leute einem das dann schon abnehmen, dass man dann eben auch andere Entscheidungen treffen muss, aber dann eben auch seine Beweggründe darstellt und offen sagt, naja, klar können wir die Entscheidung anders treffen, wir können das auch so und so machen, aber ihr müsst auch mal auf die andere Seite gucken. Und ich glaube, diese Einbindung und diese authentische Herangehensweise waren am Ende so die Themen, die mir das ermöglicht haben.
Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann, wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee-Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende.
sind sie heute, so steht es jedenfalls offiziell so, für Kapitalanlage, Immobilien und Versicherung, für den Kundendienst als Vorstand offiziell so tätig. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgedrückt. Ich würde es mal vielleicht in der ersten Frage so fragen, wie hat sich Bank heute verändert, so ganz allgemein, vielleicht auch bezogen natürlich auf die OSPA verändert? Vor welchen Herausforderungen steht Bank heute? Wenn ich mir vorstelle, ich bin bei einer anderen Bank zurzeit, also eine Online-Bank, aber auch noch bei einer anderen Bank. Natürlich hat sich das Automatennetz zum Beispiel, das ist das Erste, was man als Kunde wahrnimmt, ist weniger geworden bei dieser Bank. Und man muss dann jetzt mittlerweile in die Stadt fahren, um einmal so Geld abzuheben, was ein Riesenproblem, glaube ich, für viele ist. Und dann hat man vielleicht noch ein Online-Konto, damit ist das dann okay. Aber ich glaube, Bank hat sich rasend schnell in den letzten 10, 15 Jahren verändert.
Ja, das stimmt. Also das zurzeit nehme ich mal als Herausforderung an, das klären wir dann nach dem Podcast. insofern sehe ich da eine kleine Chance für uns noch.
Ja.
Und ansonsten ist natürlich so, also wir als Sparkasse haben ja auch vor allen Dingen das Problem, dass wir für die Automaten, für ein dichtes Filialnetz bekannt sind und dass man dort immer jemanden findet, wo man seine Überweisung abgeben kann, sage ich jetzt etwas lapidar. Mhm. Dafür sind wir bekannt. Aber damit verdienen wir nicht unser Geld und das ist auch nicht unsere wirkliche Profession, weil unsere tatsächliche Daseinsberechtigung ist Beratung. Also wir sind ja Dienstleister, wir sind ja nicht Produktlieferant, sondern wir sind Dienstleister. Wir beraten die Kunden in allen Lebenslagen, versuchen für den Kunden entsprechend seiner Ziele und Wünsche die richtigen Lösungen zu finden. Aber wir werden oft wahrgenommen für das Konto, das eine Produkt. So, das ist halt so das Riesenproblem, weil das ist austauschbar, ne? Also natürlich braucht es in 50 Jahren bestimmt nicht mehr so viele Geldautomaten, weil sehr, sehr viel eben digital bezahlt wird. Gar keine Frage. Das können wir aber auch alles. Und tatsächlich ist es so, dass wir gerade merken, auch nach Corona und auch in Corona-Zeiten, dass auch junge Generationen diese Beratung durchaus schätzen, weil diese Produkte gibt es im Überfluss, ne? Auch Finanzprodukte gibt es im Überfluss. Und wir hatten das Thema Handy ganz kurz. Die werden auch im Sekundentakt einmal um die Ohren geschmissen. Aber was ist davon das Richtige für mich?
Ja.
Das sehen wir als unsere Aufgabe an zu sagen, Kunde, was ist für dich das Richtige? Welche Produkte brauchst du heute, welche brauchst du morgen und an welche denkst du heute vielleicht noch nicht, aber es wäre gut, wenn du sie heute schon hast. Und das verändert sich aus meiner Sicht nicht, weil ich glaube, gerade da ist über qualifizierte, gute Mitarbeiter unser richtiger, großer Wettbewerbsvorteil gegeben und den versuchen wir noch stärker auszuspielen. Leider sind wir nur so mit einem Drittel unserer Kunden regelmäßig in Beratung, also ich sage mal, zwei Drittel wissen es gar nicht, was wir alles so gut können. Und wir versuchen ganz viel, unsere Mitarbeiter zu schulen, auszubilden, zu qualifizieren, geben uns da wahnsinnig viel Mühe. Und unsere Aufgabe ist es, mit jedem Kunden auch wirklich dann in so Beratungssituationen zu kommen, weil Produkte definitiv austauschbarer werden. Und das ist das, was sich verändert hat. Natürlich kommst du mit dem Online-Konto klar. Also jemand braucht erstmal nur zum Leben, braucht er nicht mehr als ein Online-Konto. Das mag so sein.
Ja.
Nur zum Gutleben und auch möglicherweise in der schwierigen Situation einen Ansprechpartner zu haben, der einem wirklich weiterhilft, braucht es halt mehr als ein Online-Konto. Und deswegen ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die Nähe zu den Menschen eben zu bewahren.
Wie schwierig ist das dann, um noch einmal nachzufragen, sozusagen, dann Mitarbeiterstamm auch noch vorzuhalten? Ich glaube, dann kam auch das Thema Kundendienst am Telefon, dass da immer jemand erreichbar ist und da auch eine Beratung, Erstberatung erfolgt oder wo dann die Frage kam, ich wurde da nicht von meiner Beraterin angerufen, sondern vom Callcenter, der dann mit mir einen Termin mit meiner Beraterin ausmachen wollte, was ja eigentlich auch schon okay ist. Aber viele Banken, andere Banken, ziehen sich ja auch aus dem Geschäft, aus dem klassischen Privatkundengeschäft zurück.
Ja, definitiv. Und dann sind wir irgendwann solchen Institutionen wie Amazon ausgeliefert. Ne? Also heutzutage, wenn Sie irgendwas einkaufen und Sie sind Amazon-Kunde, dann kriegen Sie auf Amazon halt alles. Ob das wirklich gut ist oder nicht, können Sie nur raten. Dann gibt es da so eine Bewertung von anderen Usern und dann können Sie sich ein Urteil bilden. Aber Sie machen alles über Amazon und Amazon hat die Macht über Sie, wenn Sie dort Kunde sind, definitiv. Und sowas wird es wahrscheinlich auch im Finanzbereich geben, wenn man also keinen mehr hat, der einen berät, also der einen auch wirklich kennt und der auch wirklich die richtigen Fragen stellt. Und glaube ich, genau das ist so unser Punkt, dass wir das noch mehr nach außen bringen müssen. Und natürlich müssen wir unsere Mitarbeiter auch daran immer wieder motivieren, dass das der eigentliche Kern der Aufgabe ist. Auch mit, also Sie sprachen es eben gerade an, am Telefon immer erreichbar sein, heißt ja, man fängt den Kunden ab, der gerade nicht zufrieden ist. Weil wer ruft schon an und sagt, Mensch, ich bin so zufrieden, habe gerade mit meiner OSPA-Karte bezahlt, hat alles gut geklappt. Ich wollte einfach mal Danke sagen, das macht keiner.
Ja.
Das rufen die Kunden an, die gerade ein Problem haben.
Klar.
Das heißt, der Kollege am Telefon kriegt erstmal ein dickes Ohr, weil er den ganzen Tag Beschwerden abfängt. Den müssen wir natürlich auch motivieren und zu sagen, Mensch, hör doch mal zu, was steckt denn da für eine Aussage drin und hilft dem Kunden. Und möglicherweise können wir da im Vorfeld was tun, dass so ein Fall nie wieder eintritt. Und da müssen wir unsere Mitarbeiter auch immer wieder bei uns halten, zu sagen, das ist auch etwas, was in Zukunft noch eine angemessene und eine zukunftsträchtige Ausbildung ist und was ein guter Beruf ist, weil die Wertschätzung für so eine Beratungsdienstleistung ist nicht immer gegeben. Also viele sagen dann, ja, da gibt's das Produkt billiger, warum verkaufst du mir es teurer oder so, und wissen diese Beratung nicht zu schätzen. Da müssen wir viel mit unseren Mitarbeitern tun, dass wir die auch motiviert halten. Mhm. Aber ich merke auch bei jungen Kollegen, dass die Lust haben auf Qualifikationen, auf noch mehr Wissen, auf eigenständig beraten. Und deswegen haben wir da guten Zulauf, weil wir eben keine Filialen schließen. Weil natürlich könnte man eine Filiale schließen, weil nur des Geldautomatenwesens oder des Kontoauszugsdrucker und so weiter wird diese Filiale irgendwann nicht mehr brauchen. Nur ich vergleiche das immer so mit dem typischen Umfeld, was man nicht mehr sieht. Das gibt es
nicht mehr da.
Das ist nicht mehr da. Das gibt es dann auch nicht mehr. Und deswegen ist unsere Philosophie schon, dass jeder Kunde uns auch sieht. Also, dass er auch schon, auch wenn er 20 Kilometer weiter zur nächsten Filiale fahren könnte, auch in 10 Kilometern schon uns seine OSPA-Filiale hat, seinen Kundenberater dort auch kennt und sieht und mit dem auch sowohl Videotelefonie machen kann oder was auch immer, aber es eben dann eine Vertrautheit gibt, weil wir leben am Ende von Vertrauen und das muss es irgendwie auch haptisch geben. So, deswegen schließen wir auch keine Filialen, weil wir eben auch vor Ort immer erreichbar, nah und eben auch sichtbar sein wollen.
Ja. Nun ist das, denke ich mal, ein absoluter USP oder einfach ein wichtiger Kernpunkt für eine Sparkasse. Sollte es auf jeden Fall auch sein, stimme ich hundertprozentig zu. Dennoch die Frage, inwieweit denn diese Digitalisierung, die ja alle Unternehmen irgendwo trifft und die Banken ja auch hier auch in der OSPA eine Rolle spielen, eine Umstrukturierung beziehungsweise ja, das tägliche vielleicht, dass so ein Umwälzungsprozess auch stattfindet. Ja. Ich meine, wenn man den Kunden dann über ein Online-Banking oder über einen Call, Videocall erreicht, ist es ja auch schon mal gut. Dann hat man ja trotzdem irgendwo was Analoges, kann vielleicht seinen Kundenberater auf dem Wege erreichen. Aber inwieweit geht das aktuell und in welche Richtung geht das?
Ja, also wir haben extra einen Bereich, der sich damit beschäftigt. Also wie erreichen wir unsere Kunden auch auf digitalen Wege in Zukunft? Und natürlich ist es so, dass wir alle unsere Prozesse immer darauf untersuchen, was könnte jetzt ein Computer, irgendeine Automatisation viel besser und viel schneller machen. Das müssen wir natürlich auch ständig machen, diese Effizienzprozesse. Das heißt, es wird sich auch irgendwo in den Arbeitswelten wiederfinden, dass es diese einfachen, leichten Jobs möglicherweise nicht mehr gibt, diese einfachen Sachbearbeitungstätigkeiten, die auch durch Maschinen, durch Computer erledigt werden können. Aber eben, wie ich eben schon sagte, die Beratungsdienstleistung, den Mehrwert für den Kunden zu schaffen, das gibt's umso mehr. Und das gibt's in allen Bereichen bei uns, die Möglichkeit, immer noch für den Kunden einen Mehrwert mehr zu liefern, eine Qualitätsstufe mehr zu liefern. Das muss unser Anspruch sein. Und insofern glaube ich nicht, dass sich an sich die Arbeit der OSPA verändert, im Sinne von, wir machen Beratung für den Kunden, aber die Art und Weise, wie, die wird sich schon verändern. Und für jeden Mitarbeiter wird der Arbeitsalltag, da ist keiner von ausgenommen, sich auch ein bisschen in Digitalisierung verschieben. Aber es wird kein Computer irgendwann den Kunden beraten. Das wird es eben nicht geben.
Und hoffentlich nicht. Ne?
Ja, also ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Leute, die es wirklich wollen.
Ja.
Aber natürlich müssen wir uns auch in der Beratung unterstützen lassen, klar. Deswegen entwickeln wir Programme, die noch bessere Empfehlungen für unsere Kunden geben, die noch mehr eben die Ziele, Wünsche des Kunden irgendwo abfragen können. Das entwickeln wir alles weiter. Aber am Ende bleibt es eben, also dieses geschickte Fragen stellen, ne? Also was will der Kunde wirklich? Wann will er denn jetzt ein Haus bauen? Will er vielleicht doch ewig zur Miete wohnen? Wann will er mal ein Sabbatical machen? Welches sind seine Hauptrisiken? Also wo muss er sich auch mal hinterfragen, warum, ich habe ein 20 Jahre altes Auto, versichere das immer bis Oberkante, Unterlippe, aber meine eigene Arbeitskraft, die habe ich nicht abgesichert. Das sind so Fragen, die stellt TikTok ja nicht. Nee. So, und das
nicht, nein.
Und da brauchst du halt einen geschickten Berater, der auf diese Ebene mit dem Kunden kommt. Und dieses Vertrauen, was wir vom Kunden genießen, immer noch die höchsten Vertrauenswerte, die wir als Sparkassenorganisation haben, die eben auch zu nutzen für eine sehr, sehr langfristige Kundenbeziehung.
Was treiben denn so die Kunden zumindest derzeit um? Ein bisschen ins Detail gehen wir nachher nochmal, wenn wir über das Thema Baufinanzierung sprechen. Aber was sind so aktuell, sagen wir mal vielleicht im vergangenen, in diesem Jahr, so die Themen der Kunden? Das ist sicherlich ein ganz breiter Strauß, aber was treibt die aktuell um? Denke ich mal, die aktuelle Zinspolitik, Finanzierung, das Thema Kosten, Inflation, sind das so die Themen, die Sorgen vielleicht auch der Menschen, die mit denen sie an ihre Hausbank herantreten?
Also ich kann dazu immer nur sagen, Gott sei Dank sind die Sorgen unserer Kunden nicht so groß, wie sie tatsächlich in der Presse manchmal erscheinen. Es geistern ja solche Zahlen wie 2/3 der Deutschen sind von Armut bedroht und so weiter durch die Gegend. Ich kann das für unsere Kunden nicht konstatieren. Also wir haben eher das Problem, dass die Kunden, was heißt das Problem? Für uns ist das teilweise ein Problem, für die Kunden ja gut, dass die Kunden ihre Rücklagen immer weiter erhöhen. Also nicht nur in der Zeit der Nullzinspolitik und der Negativzinsen haben sich die Vermögen der Kunden eben bei uns noch weiter erhöht, sondern jetzt auch. Also es ist tatsächlich so, dass die Kunden sehr, sehr viel Geld zurücklegen. Mhm. Also ich hoffe dann auch, um es irgendwann auszugeben.
Das deutsche Sparersyndrom?
Ja, das ist definitiv das deutsche Sparersyndrom. Aber es ist insbesondere so, dass, die Kunden schon sehr unaufgeregt auch die ganzen Kapitalmarktschwankungen beobachtet haben. Und jetzt aus unserer Sicht, Gott sei Dank, eben zum Beispiel in den wirren 22 nicht alle aus Kapitalmärkten rausgegangen sind, sondern langfristige Investitionschancen gesucht haben. Mhm. Das ist immer noch so. Und das meiste, oder das am höchsten frequentierte Thema ist Immobilie, also in jeglicher Form. Also entweder ich habe eine Immobilie, was soll ich damit machen? Oder aber ich will eine Immobilie. Und das ist wirklich echt erstaunlich, dass der Wunsch einer eigenen Immobilie so früh bei unseren Kunden losgeht. Also mittlerweile bei auch 20-Jährigen völlig normal. Ja, ja. Völlig normal, so dieser gute alte Bausparvertrag, der wird ja mittlerweile auch von der Finanzpresse sogar wieder gelobt und nach vorne geholt. Das war unser Hauptthema in 22 und liegt daran, dass viele Kunden, also viele junge Kunden, noch früher als sonst diesen Drang haben, irgendwo Eigentum zu schaffen, eigenes Zuhause sich zu schaffen.
Spannend irgendwie. Also es gibt ja so wissenschaftliche Erhebungen, wenn man das mal so irgendwo gelesen hat, dass sozusagen die, jetzt kommt wieder Generation Z, sozusagen wieder so gewisse konservative Werte eine Rolle spielen. Familie, ein Eigenheim, Sparen. Und irgendwie spiegelt sich das ja dann da auch wieder.
Definitiv. Ja. Definitiv. Wir haben über 10.000 Kunden, die ja aktiv immer noch hier in Rostock und Umgebung jetzt gerade irgendwas zum Kaufen zu suchen, für sich selber. Also für sich selber nicht irgendwie als Renditeanlagemöglichkeit, sondern eben die ein Eigenheim kaufen wollen, die eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Und die suchen natürlich nach wie vor. Jetzt gehen die Preise etwas nach unten, so ganz leicht. Was für die erstmal gut ist, aber die Zinsen sind eben deutlich höher als vor einem halben Jahr noch. Und insofern ist die Situation jetzt eine andere. Aber auch da Entwarnung. Also wir schließen jeden Tag Baufinanzierungen ab. Also jeden Tag ein Kunde mit einer erfolgreichen Baufinanzierung
bei uns. Es gibt ja dann immer noch genug Leute.
Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es passt immer noch an der einen oder anderen Stelle. Und im Wesentlichen ist unsere Aufgabe auch da wieder Beratung, diejenigen, die verkaufen, die dürfen halt die Verkaufspreise von vor einem Jahr nicht mehr nehmen. So, und die sind halt im Hinterkopf, ne? Wenn man irgendwann mal dachte, sein Haus ist halt 700.000 Euro wert, dann möchte man jetzt ungern für 550.000 verkaufen. Das ist aber wahrscheinlich die Realität. Und das ist
da muss man dann wieder ein Stück weit sensibilisieren und wieder einfangen. Ja. Da spielen ja auch Makler auch immer wieder eine Rolle, die dann sagen, okay, also jetzt nicht ihre eigenen, aber andere Makler, die dann sagen, Leute, ja, vor einem Jahr war das so, aber jetzt ist es nicht mehr so.
Ja, genau. Also, das ist unsere Hauptaufgabe, erstmal wieder so das aktuelle Marktniveau in die Köpfe der Verkäufer zu bekommen. Ja.
Dann lass uns beim Thema gleich mal bleiben, wo wir nicht nachher so groß springen. Thema Bauen, Baufinanzierung, an der Zinsschraube können Sie noch, haben wir noch keine irgendwo im Raum, nicht selbst drehen, aber das Thema Baukosten, das ist ja momentan sehr präsent, zumindest kommt es mir so vor in den Medien. Es ist teurer geworden zu bauen, das Thema Inflation zieht sich eben durch alle Bereiche, sowohl im Privatbereich als auch eben im Produzentenbereich. Wie geht man damit um? Ja, als Bank, gut, man muss dann höchstens, man kann beratend tätig sein, aber es ist ja ein gegebener Zustand jetzt sozusagen. Ja. Wie reagieren die Kunden? Dauern Projekte möglicherweise jetzt auch aktuell länger? Werden Projekte auf Eis gelegt?
Ja, also wir haben natürlich das ein oder andere Projekt, was auf Eis gelegt wird, aber ich sage jetzt, fängt die normale Zeit wieder an. Ne? Also es war ja die letzten 10 Jahre so, dass wirklich jedes Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte, weil kontinuierlich die Preise gestiegen sind. Warum konnten die Preise steigen? Weil die Zinsen so niedrig waren und immer niedriger wurden. Und insofern ist das jetzt einfach mal dieser Rückenwind ist jetzt aus den Segeln und jetzt ist wieder eine normale Welt. Und die normale Welt ist auch tatsächlich heute anzutreffen. Also wir haben jeden Tag Kunden, die sich auch noch ein Grundstück kaufen, die ein Eigenheim bauen, aber natürlich weniger als vorher. Und insofern ist die Situation etwas entspannt, dass diese ganzen Lieferproblematiken und die Baukostenpreisexplosion, die ja vor allen Dingen eher eine Verfügbarkeitsdebatte war, es gab bestimmte Baumaterialien zu einem bestimmten Zeitpunkt halt einfach nicht, die normalisiert sich jetzt wieder etwas, sodass man jetzt auch von Kunden hört, dass sie jetzt wieder garantierte Preise bekommen und so weiter. Also genau das Problem nicht mehr haben, dass sie gar nicht wissen, was das Haus kostet. Aber es ist natürlich etwas teurer geworden. Gar nicht so viel mehr, wie jetzt teilweise kolportiert wird. Aber es gibt definitiv einen Baupreisanstieg. Aber die Zinssituation ist natürlich so, dass man heutzutage um die 3, vielleicht auch sogar leicht über 3% für eine Baufinanzierung ausgeben muss und eben nicht mehr für 0,9 das bekommt. Das ist definitiv so. Das ist auch der Haupttreiber in den Raten, die dann am Ende sich monatlich niederschlagen. Aber auch da, also was tun wir mit unseren Kunden? Also es ist auch wieder da klassisch, also ja, ein bisschen früher anfangen zu sparen, ein bisschen mehr Eigenkapital, Zinsen heute schon mal sichern. Und der Ausblick ist ja so, dass dieses Zinsniveau jetzt sich auch schon wieder absehbar abkühlen wird. Also die Inflationsdaten gehen ja schon wieder zurück. Die EZB, die Notenbanken weltweit sind zwar noch auf Erhöhungskurs, aber es ist schon in den Märkten eingepreist, dass wir so in 2-3 Jahren eher wieder niedrigere Zinsen zu erwarten haben. Also insofern ist der Ausblick da jetzt gar nicht so schwarz. Aber man muss natürlich die Zeit jetzt mal erstmal überbrücken. Und was wir versuchen mit vielen unseren Kunden, auch gewerblichen Kunden, Projektentwicklern eben zu machen, ist, jetzt trotzdem weiterzuentwickeln, weil nichts wäre schlimmer, als jetzt alles liegen zu lassen und in 3 Jahren dann festzustellen, jetzt ist wieder Nachfrage da und keiner hat was weiterentwickelt. Deswegen machen wir, Sie fragten ja, was können wir da tun? Nee, an der Zinsschraube selber können wir nicht drehen, aber wir können mit vielen unserer Kunden eben auch über Projekte sprechen. Wir machen auch eigene Projekte, immer vor dem Hintergrund, dass da überhaupt weiterentwickelt wird, dass sich da eben weiter was tut. Und dann irgendwann zu gegebener Zeit auch wirklich ein Angebot entsteht.
Ja, genau. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, ich glaube, Sie sehen das auch immer ein bisschen globaler oder über einen längeren Zeitraum. Also mal über, wenn wir, ist ja wie bei Aktien, wenn ich mal lieber über 20 Jahre die Sache beobachten und nicht über 3 Jahre und dann in wilde Panik verfallen und so ähnlich ist es eigentlich auch, dass wir ja immer Schwankungen ausgesetzt sind. Ne? Ja. Also sowohl zinspolitischen Spannungen 1, 2, 3, als auch einfach politischen Spannungen oder wirtschaftlichen Spannungen und dadurch ist das nicht so wild, wie wir es vielleicht mitunter aus den Medien hören. Jetzt sind wir beim Thema Bauvorhaben, Bauprojekt. Jetzt muss ich natürlich auch nochmal nachhaken. Die OSPA ist natürlich auch sehr engagiert im Wohnungsbau beziehungsweise generell hat viele Bauprojekte hier in der Region. Also wir reden ja immer bei der OSPA von Rostock und Landkreis Rostock in der Schublade. Wie gestaltet sich, wie schwierig ist das aktuell unter den gegebenen Rahmenbedingungen, diese Dinge umzusetzen? Und vielleicht können Sie ja schon so einen kleinen Ausblick geben, wie es da aktuell so vorangeht.
Also wir haben ja viele unterschiedliche Projekte, viele mit Partnern. Also wir versuchen ja dann viele Projekte auch, wo wir feststellen, dass es ohne einen Partner mit ganz langen Atem nicht geht, uns auch selbst zu engagieren. Ansonsten überlassen wir das natürlich unseren Kunden. Also viele unserer Kunden sind ja Projektentwickler und Bauträger. Und das normale Geschäft überlassen wir denen. Aber wir haben uns zum Beispiel in Bisto vor 7 Jahren, glaube ich, mittlerweile engagiert, weil eben absehbar war, dass es dort eine Interessensbündelung geben muss und dass, wenn da keiner jetzt den nächsten Stein ins Rollen bringt, dass da nie was passieren wird. Und insofern haben wir vor 7 Jahren da etwas angefangen, was möglicherweise in 2-3 Jahren dann auch wirklich umgesetzt wird und demzufolge aus meiner Sicht dann auch genau in die richtige Zeit kommt. Oder auch bei dem Warnow-Quartier, als es darum ging, damit wie Olia früh zu sprechen, um eine Umsiedlung da eben möglich zu machen, haben wir das getan. Und natürlich ist es so, aus heutiger Sicht würde man das Projekt wahrscheinlich nicht mehr so mit Euphorie angehen. Aber ich glaube auch da, Rostock hat dieses Projekt einfach verdient. Also es muss dort auch etwas passieren. Wir brauchen eben auch innerstädtisch eine Entwicklung. Und die Pläne, die ehemals sich ja um die Buga ranken, sind ja auch ohne Buga gut. Und deswegen sollten wir die auch weiter alle befördern. Und wir sind gerade dabei, da eben die nächsten Steine aufeinander zu legen. Der B-Plan auch dort ist ja ausgelegt. Und hoffen wir mal, dass wir dann da auch zeitnah dann in eine Entwicklung kommen, um der eben auch attraktiven Wohnraum, aber eben auch Wohnraum für Familien und alle sozialen Schichten entstehen.
Soweit das geht, bezahlbaren Wohnraum.
Darum geht es ja immer wieder. Das ist ja eine Riesendiskussion. Das ist definitiv so. Bezahlbarer Wohnraum ist bei den aktuellen Neubaupreisen und den Zinssituationen schwierig darzustellen. Da braucht es auch Förderprogramme, die gibt es. Und insofern entlastet ja aber alles, was gebaut wird, irgendwo auch den Mietmarkt. Ne? Also selbst wenn da im hochpreisigen Segment was entsteht, entlastet das den Mietmarkt ja an sich insgesamt, weil wir haben in Rostock immer noch die Situation, dass insbesondere für Familien eben einfach zu wenig Wohnraum da ist und zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot führt zu höheren Preisen. Und deswegen ist jede Entlastung, egal in welchem Segment, erstmal gut, aber natürlich, man braucht auch bezahlbaren Wohnraum.
Ein Projekt will ich nochmal rausgreifen, das Warnow-Quartier, wenn man sich schon mal ein bisschen damit näher befasst hat, was macht das Projekt, vielleicht sind jetzt noch nicht der Bauherr da, ja, glaube ich, ne? Aber mit Finanzierer quasi, so besonders. Was, das wird ja immer so ein bisschen als Wohnquartier der Zukunft auch angesehen, da geht es ja auch vielleicht um neue Wohnformen, neue Formen des Zusammenlebens.
Ja.
Was macht das so besonders? Vielleicht können Sie das mal so ein paar Sätzen
umreißen. Ja, das Warnow-Quartier macht schon besonders, dass die Lage ja schon beeindruckend ist dort. Ne? Also die Lage ist ja schon so, dass man ja quasi im Grünen auf Rostock blickend, aber fast in Rostock wohnt. Insofern ist das schon mal die 1A-Voraussetzung für jede Immobilienentwicklung, ist Lage. Die ist auf jeden Fall gegeben dort. Und die Idee, die ja jetzt sich auch im B-Plan schon wiederfindet, ist ja, dass es keinen Individualverkehr dort im Quartier geben wird, sondern dass es dann eben eine zentrale Garagenlösung geben wird und dass eben auch dort ja generationsübergreifend, aber eben auch im Mischnutzungskonzept eben auch teilweise gewerbliche Nutzung dort auch möglich sein soll. Ja. Also, dass man da wirklich so eine Art Quartier schafft, was wirklich sehr, ja, sehr schön divers gestaltet ist.
Ja. Zweites bekanntes Projekt, was aktuell natürlich auch heiß in den Medien diskutiert wird, ist einfach das Projekt am Kesselborn.
Ja.
Ja, vielleicht können Sie da mal ein paar Sätze zusammen, wie aktuell der Stand ist.
Ja.
Wir haben über die Förderung des Sports vorhin natürlich gesprochen. Wir würden uns alle, nicht nur wir, sondern eben auch die Sportvereine selbst, sich eine neue Sporthalle, eine größere Sporthalle wünschen. Nicht nur für den Nachwuchs, sondern eben auch für den Profisport. Ist das Projekt noch realisierbar?
Ja, also erstmal das Kesselborn, also Kesselborn kennt ja eigentlich kein Mensch, aber wir haben zumindest mal geschafft. Das ist jetzt schon,
Stadthalle.
Ja, genau, das ist jetzt schon ein bisschen mehr bekannt geworden ist. Also ja. So heißt ja einfach diese Brache, die dort im Zentrum von Rostock einfach ist, zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle.
Genau, das ist da, wo die Straßenbahn quasi um die Ecke biegt.
Ja, um die Ecke biegt, wo jetzt die Deutsche Bahn quasi ihr Quartier niedergeschlagen hat, um die Eisenbahnbrücke dort zu renovieren. Und das Kesselborn-Projekt, der Kesselborn-Campus, ist auf jeden Fall am Leben. Ich freue mich, dass wir mit Sixt einen weiteren Hauptnutzer dort haben, der dort seine Europa-Innovationszentrale bauen wird, also nicht nur einige Standorte hier in Rostock zusammenfassen wird, sondern auch neue Mitarbeiter dorthin ziehen wird und sein Innovationszentrum, ich meine, es ist ein weltweiter Mobilitätskonzern, dort eben machen wird. Das ist für Rostock eine super Geschichte. Und wir werden dort aller Voraussicht nach auch hinziehen. Und ansonsten gibt es ganz viel Nachfrage, obwohl also quasi erst auch noch gar nicht so konkret wird mit der Grundsteinlegung, sondern viele wollen dorthin, weil sie eben erkennen, dass es ein Punkt ist, der sehr logistisch gut gelegen ist.
Guter Standort.
Ja, es wird ein Parkhaus geben und es werden alle anderen Mobilitätsthemen von dort aus eben auch erreichbar sein. Der europäische Radfernweg geht genau dort lang. Es werden 600 Stellplätze für Pkw, aber eben auch 600 Fahrradstellplätze dort sein. Man kann dort in ÖPNV jeder Couleur von eben aus dem Landkreis mit Rebus eben auch umsteigen, bis hin zum Fernverkehr. Alles ist dort, also logistisch sehr, sehr gut. Und wir werden dort ein ganz modernes, nachhaltiges Büroquartier eben für Sixt und für uns entstehen lassen und sind jetzt mit vielen, vielen Partnern, auch noch weiteren, die auch schon festverbindlich zugesagt haben, die Büronutzung haben wollen, aber viel auch in innovativen Themen, auch viel IT-Themen und so weiter, die dorthin wollen. Mhm. Dann wird es dort eine Kita geben, es wird einen Campus geben, der eine Aufenthaltsqualität hat. Also wir legen Wert, dass die Gebäude miteinander sprechen, dass man sich gerne auch im Freien aufhält, mit Cafés und eben, wie gesagt, einer Kita dort eben auch. Das wird es alles geben. Und dann gibt es die Idee, die es ja schon sehr lange gibt und deswegen jetzt auch wieder gerade diskutiert wird, dort eine Arena für den Sport hinzubauen.
Die gab es auch schon unter dem alten OB.
Unter dem Vorvorgänger auch schon.
Ja.
So, und wie das dann immer so ist mit alten Ideen, die müssen dann erstmal neu diskutiert werden. Das halte ich aber auch für richtig. Wir haben fertig geplant. Wir haben dort eine multifunktionale Arena geplant mit einem LED-Glasboden, der sozusagen auf Knopfdruck umgebaut werden kann. Was ein Problem der Stadthalle ist, dass die immer mindestens eine Nacht, wenn nicht sogar ein bisschen mehr brauchen, um von einer Sportart auf die nächste umzurüsten oder eben von Sportart auf Kultur wieder umzurüsten. Das wäre dort auf Knopfdruck möglich. Die Planungen sind fertig. Wir haben 3000 Zuschauer dort auch als Vorgabe bekommen von der Stadt, eben etwas unterhalb der Stadthallenkapazität, sodass man immer eine verfügbare Fläche für alle Sportvereine dort eben hat. So dass Handball und Basketball, die ja vor allen Dingen jetzt hochnigig spielen, dort eben immer und eben auch mal für ein Playoff mal schnell und kurzfristig eine Halle bekommen können. Das wäre dann damit möglich. Der Weg ist jetzt so, dass wir uns noch bis Ende März gedulden müssen. Also die neue Oberbürgermeisterin hat gesagt, dass die Verwaltung das im Moment kritisch sieht, aber die Politik jetzt entscheiden soll, ob die in Rostock diese Halle dort eben auch bewirtschaften soll oder nicht.
Das geht jetzt nochmal durch die Bürgerschaft.
Und sozusagen der Plan ist jetzt Ende März wird die Bürgerschaft beschließen, ob dann die in Rostock diese zweite Halle bewirtschaften soll oder nicht. Und wir haben klar gesagt, wir machen das nur, wenn das die in Rostock macht, weil aus meiner Sicht ist genau diese Synergie zwischen diesen beiden Hallen der entscheidende Faktor. So kann man nämlich eben sowohl Kultur als auch Sport langfristig Termine anbieten und kann dann immer flexibel wechseln. Also welche Veranstaltung geht jetzt auf welche Fläche? Jetzt ist ja das Problem, dass die Seawolves und die Handballer, also Empor und Seawolves, langfristig Optionen halt für verschiedene Spieltage nehmen müssen, obwohl sie gar nicht genau wissen, ob sie dann wirklich spielen.
Absolut,
ja. Sodass dann eben in der Zeit kein Kulturevent dort, die ja auch sehr, sehr langfristig gebucht werden, vergeben werden kann. Diese Flexibilität hätte man dann, man hat immer zwei Stellen. Insofern ist aus unserer Sicht das immer noch eine gute Idee.
Es bleibt eine gute Idee, aber nicht mehr komplett jetzt allein in ihrer Hand.
Und wir warten ganz gespannt bis Ende März, wie die Politik sich entscheiden wird. Und dann wissen wir es so. Also im besten Fall für den Sport, für den besten Fall für Rostock, für diese Idee. Dann können wir schon Ende des Jahres loslegen. Wenn nicht, planen wir um. Und der Kesselborn Campus wird es trotzdem geben, aber dann halt ohne Sportarena.
Aber klare Aussage und Positionierung. Und ich denke mal, dass der eine jetzt oder andere auch zuhört und sich da auch seine Meinung bilden kann. Und wir haben vorhin nochmal über das Thema Sportentwicklung gesprochen, Unterstützung des Sports, des Breitensports und dass dieses Thema Sporthalle ja nicht erst seit gestern auf der Seele brennt, den Sportlerinnen und Sportlern ist auch klar.
Ja, genau. Ja, also das ist, glaube ich, auch die große Botschaft. Wir brauchen auf jeden Fall Sportstätten, eben nicht nur für die Profimannschaften, definitiv nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Sportstätten als jetzt.
Das führt ja auch wieder zu einer Entlastung an anderer Stelle.
Ne? Das führt immer wieder zu Entlastung, das ist so. Und ich glaube, da muss Rostock, aber auch die Umgebung, auch der Landkreis einfach auch mal dazu stehen. Also wir sind, ich hatte es ja vorhin ausgeführt, eine sehr, sehr sportliche Stadt und ein sehr sportliches Umfeld. Und wir haben, früher habe ich mir gesagt, wir hatten alleine 5 Zweitligisten im Sponsoring. Ja. Jetzt ist es nicht mehr so einfach auszusprechen, aber trotzdem ein schöner Anlass. Mit den Seawolves ist es ja ein Erstligist sogar dabei. Das ist für so eine kleine Stadt, wie wir denn noch sind, mittelgroße Stadt, ja doch sehr ungewöhnlich.
Beachtlich, ja.
Aber eben die Zuschauerzahlen zeigen es ja auch und auch die Sponsorenzahlen. Sowohl eben bei Handball, Basketball, aber auch Fußball haben wir sehr, sehr viele regionale Sponsoren, die sich da eben auch engagieren und noch mehr engagieren und eben sehr, sehr viele Zuschauer. Also viele der Spiele sind ausverkauft, also zeigt ja, dass das Interesse da ist und deswegen sollte man dort eben auch als Stadt und als Landkreis eben weiter entsprechend priorisieren.
Wir werden sehen, was die Politik mitentscheidet, beziehungsweise in welche Richtung es geht. Ein letzter Punkt, der mir noch auch wichtig ist, ist das Thema Innenstadt, Handel. Die OSPA ist da natürlich auch präsent. Das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, dass die, wir haben vorhin schon über Amazon gesprochen, dass die Innenstädte weiter belebt bleiben, dass Menschen in die Innenstädte kommen. Das ist auch im Interesse der OSPA, aber auch der gesamten Stadt. Und da hat sich die OSPA nun jetzt auch schon seit einiger Zeit ein Projekt überlegt, LOKA. Mhm. Vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, es geht irgendwo darum, den regionalen Handel ein Stück weit unter die Arme zu greifen.
Ja. Ich dachte, es geht jetzt auf ein anderes Projekt. Wir haben viele Projekte, aber LOKA ist eins davon. Ja, genau. LOKA ist einfach ganz einfach deswegen entstanden, weil es gab es nicht. Also das heißt einfach lokal kaufen, lokale Karte. Und es gibt alles auf dieser Welt, aber es gibt keinen Gutschein, keine Karte, die nur hier in Rostock und Umgebung funktioniert. Sowas gibt's nicht. Und geht nicht, gibt's nicht. Ne? Deswegen haben wir uns gedacht, das kann doch so nicht sein und haben es dann eben selbst entwickelt. Und die Idee ist einfach ganz einfach, also zum einen Gutschein, also wenn man mal einen Gutschein verschenken möchte, weil man nicht genau weiß, was der andere dann jetzt so ganz dringend braucht, worüber er sich freuen wird, dann gibt's ja oft den Punkt, Gutschein zu verkaufen, dann sollte man doch einen aus der Region verschenken. Und das ist LOKA. LOKA kann in über 200 Stellen hier in der Region eingelöst werden, also von ganz, ganz vielen Gaststätten bis zu vielen Wellnessbehandlungen, was auch immer. Also man kann sich da wirklich eine schöne Zeit mitmachen. Und zum Zweiten ist es eine Jobcard. Der Arbeitgeber kann dort bis zu 50 € monatlich brutto für netto, also komplett steuer- und sozialabgabenfrei, raufladen. Und der Angestellte darf sich dann mit seiner LOKA-Karte, die er von seinem Chef dann ja bekommt, mit 50 €, also bis zu 50 € monatlich aufgeladen, hier in der Region was Schönes gönnen. Das ist die Idee dabei. Und das soll natürlich dazu führen, dass viel, viel Wirtschaftskraft hier in der Region bleibt. Deswegen sind wir da auch nur mit regionalen Partnern halt unterwegs. Und natürlich auch die Innenstädte sollen davon profitieren, aber eben nicht nur Rostock, sondern eben auch Bützow, Güstrow, Doberan und so weiter. Mhm. Und das ist eine der Ideen. Und ansonsten haben wir ein Projekt, und ich dachte, darauf spielen sie an, in der Krüppeliner Straße.
Der Pop-Up-Store, ja,
genau. Wir werden unsere Filiale von der Langen Straße in die Krüppeliner Straße verlegen, um dort eben noch mehr in die Fußgängerzone reinzukommen und noch innovativer und moderner eben auch Beratungsdienstleistungen anbieten zu können. Und da wir dort eine Umnutzung brauchten, also das ist ein bisschen technisch, also die Baugenehmigung braucht ein bisschen länger, deswegen haben wir in der Zwischenzeit im letzten Jahr so einen kleinen Pop-Up-Store da gemacht mit dem Digitalen Innovationszentrum zusammen und vielen, vielen anderen Partnern, um die Innenstadt dort ein bisschen zu beleben und einfach mal zu zeigen, was es hier Schönes vor Ort auch einfach gibt. Und haben da viel positive Resonanz bekommen und hoffen dann alsbald unsere Filiale mit Elementen daraus, die wir da ausprobiert haben, auch wieder öffnen zu können.
Ja, wunderbar. Also das ist dann wirklich regionale Verankerung. Mehr geht eigentlich nicht, ne? Und ja, dann sind wir jetzt ja wirklich einmal komplett durch die ganze Bandbreite haben wir abgedeckt. Und meine letzte Frage ist eigentlich nur noch, was Sie sich persönlich wünschen für die Region, für die Stadt Rostock, für den Landkreis Rostock, vielleicht für die nächsten Jahre. Warum es eigentlich hier ja nach wie vor so eine lebens- und liebenswerte Region ist und warum sie es auch natürlich auch bleiben soll.
Ja. Also ich finde, es ist die lebenswerte und liebenswerteste Region überhaupt. Aber ich bin befangen. Das muss ich jetzt
zugeben. Ich auch mittlerweile.
Ich muss zugeben, dass ich da befangen bin. Aber ich glaube, wir können das noch ein bisschen selbstbewusster nach außen tragen. Also ich höre von ganz vielen, wir haben auch Mitarbeiter, die hierher ziehen, ganz bewusst aus, weiß ich nicht, Berlin und Co. Hierher ziehen und sich ein Haus kaufen und dann hier bei uns anfangen zu arbeiten. Und die berichten immer, wie schön das hier ist, also wie toll das ist. Dass es viele tolle, spannende Arbeitsplätze gibt, aber eben auch viele, viele Freizeitmöglichkeiten. Und so lebenswert eben hier ist. Und ich wünsche mir da halt, dass wir dann noch mehr zusammenstehen und nach außen tragen, wie toll das hier ist und deswegen Fachkräfte hierher ziehen, viele Projekte einfach auch mal umsetzen und nicht nur mal drüber reden, bis sie dann möglicherweise überholt sind und was Neues ausdenken, sondern einfach auch mal was umsetzen. Und deswegen, es gab auch viele Ideen, auch schon mal so gemeinsam aufzutreten. Eine davon hieß Greater Rostock. Die gibt's eigentlich immer noch, da gibt's auch ein Budget für und ich hoffe einfach, dass wir einfach mal uns unterhaken hier und alle zusammen mal für die Region Rostock werben, unter welchem Slogan und welchem Label auch immer, aber alle zusammen sagen, das ist toll hier, kommt her und hier geht von Startup bis alles Mögliche wirklich viel.
Geht nicht, gibt's nicht. Da haben wir einen schönen Bogen gespannt und vielleicht einfach auch einen Tick weit, so ist ja der Norddeutsche, vielleicht sich ein bisschen selbstbewusster auch nach außen dann über die Grenzen hinaus zu präsentieren und da einfach sein Licht nicht ganz so unter den Scheffel zu stellen. Ne?
So ist das.
Alles klar, also dann bedanke ich mich für dieses wirklich vielseitige Gespräch. Schön sind wir einfach einmal quer durch. Carsten Panwitt heute im Wellenrauschen-Podcast, der OSPA-Vorstand. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Der Podcast mit OSPA-Vorstand Carsten Panwitt ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.